SWR 2 Lesenswert Magazin.
Jiddische Literatur war bei uns lange vergessen. Der Holocaust tötete nicht nur die Menschen, sondern zerstörte auch weite Teile einer alten Kultur, Sprache und Poesie. Jetzt aber erlebt die jiddische Literatur eine zarte Renaissance. Meisterwerke des Jiddischen, das übrigens eine Abzweigung aus dem Mittelhochdeutschen ist, werden erstmals ins Deutsche übersetzt. Sehr aktiv ist dabei die Literaturwissenschaftlerin Susanne Klingenstein, die in Boston lebt. Sie hat Sholem Yankev Abramowitsch und ganz aktuell auch Chaim Grade ins Deutsche übertragen. Inzwischen arbeitet sie an einer vierbändigen Kulturgeschichte der jiddischen Literatur. Guten Tag, Frau Klingenstein. Hallo nach Boston.
Guten Tag, Frau Borchardt.
Ja, Frau Klingenstein, die Juden, die trugen ja zwei Sprachen durch die Welt. Das eine war Hebräisch, das andere war Jiddisch. Hebräisch war so die Sprache der Kultivierten, oder? Während Jiddisch mehr so als Volkssprache galt, als Sprache für den Markt und für das Haus. Stimmt das so?
Also die Juden waren im Prinzip im Verlauf ihrer gesamten Geschichte immer mehrsprachig. Wo immer Juden sich aufhielten, nutzten sie die Landessprache. Und in Osteuropa, darüber sprechen wir ja heute, existierten Hebräisch und Jiddisch nebeneinander, wobei Hebräisch die vornehmere, edlere Sprache war. Und jeder angehende Schriftsteller wollte natürlich hebräische Gedichte schreiben, die mindestens so gut waren wie die Psalmen. Aber Jiddisch war die Sprache, die gesprochen wurde. Und Hebräisch die Sprache der Torah, der Mishnah, der Dinge, mit denen man sich als Intellektueller befasste. Und daher hatte Jiddisch den Ruf der Küchensprache.
Ja, Küchensprache. Trotzdem entwickelte sich eine jiddische Literatur. Einer der sogenannten Stammväter des jiddischen Romans, das ist Sholem Yankev Abramowitsch. Der schrieb und wirkte vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, so in der Region Litauen, Weißrussland, Ukraine. Das ist ein Klassiker, den Sie für uns auch wiederentdeckt haben. Was hat er denn Großartiges für die jiddische Sprache bewirkt?
Also erstmal war Abramowitsch ein wunderbarer Lehrer und hatte das Herz an der richtigen Stelle und fand es ein bisschen lächerlich, dass junge Leute gedrechselte hebräische Gedichte schrieben, wenn es da ein potenzielles jiddisches Lesepublikum von 5 Millionen, 6 Millionen Leuten gab, die wirklich andere Sorgen hatten. Und er brachte es zu Wege, dass er 1862 in Odessa eine jiddische Zeitung gründete. Und er begann dann 2 Jahre später, 1864, in dieser Zeitung einen Fortsetzungsroman als Lebensbericht aus der jiddischen Provinz zu schreiben. Und dieser Bericht, hieß das Das kleine Menschele, der kleine Mensch, fand ein unglaubliches Echo. Und was Abramowitsch dann vor allem seinen hebräischen Kollegen in den nächsten Werken zeigen wollte, war, dass man in jiddischer Sprache sehr witzige und auch sprachlich sehr subtile, fiktionale Werke schreiben konnte. Und dass die jiddische Sprache sich vor der hebräischen Sprache überhaupt nicht genieren musste.
Ein sehr witziger Roman von Sholem Yankev Abramowitsch, das ist der Roman Die Reisen Benjamins des Dritten. Diesen Roman, den haben Sie ja vor ein paar Jahren auch ins Deutsche übersetzt. Der liegt jetzt im Hansa Verlag vor. Und darin geht es um den Juden Benjamin, der lebt irgendwo in einem osteuropäischen Dorf und der reist mit seinem Freund Senderle zusammen aus, also aus der Enge, um auf Reisen zu gehen. Wo reisen die beiden denn hin? Und was hat Sie an diesem Roman so fasziniert, dass Sie dachten, den will ich unbedingt übersetzen?
Also diese Masoyes Binyomin Hashlishi, wie dieser Roman auf Jiddisch heißt, Die Reisen Benjamins des Dritten, der gehört zu den ganz großen Meisterwerken der jüdischen Literatur. Jeder in Osteuropa, jeder jüdische Leser kannte dieses Buch, so wie wir heute, sagen wir mal, Kafkas Verwandlung kennen. Und bei Abramowitsch werden 2 Juden aus der ukrainischen Provinz in ganz große Weltreisende verwandelt, die Richtung Osten aufbrechen, um auf den Spuren Alexanders des Großen die roten Juden, also die Armee des Messias, zu finden. Und diese roten Juden, also die Armee des Messias, die soll kommen, um die russischen Juden vor den Pogromen zu retten. Und als Reiseführer und Landkarten dienen den beiden Helden, die heißen Benjamin und Senderle, berühmte jüdische Reiseberichte aus dem 13. bis 15. Jahrhundert. Und das ist natürlich wahnsinnig komisch.
Nicht mehr ganz aktuell.
Erinnert klar an Don Quixote, der die Welt ja auch nur durch Bücher sieht. Doch das Thema, das Abramowitsch in diesem Roman von 1878 unter dem Deckmäntelchen der Komik eigentlich ganz ernsthaft anspricht, ist, welche Rettungsmöglichkeiten gab es denn für russische Juden in der Zeit der zunehmenden Pogrome wirklich? Denn es war ja nun klar, dass der Messias nicht kommen würde. Und darum geht es in diesem Roman. Was kann man tun? Es ist noch vor dem Zionismus, was kann man tun? Und das war etwas, was Abramowitsch in diesem Roman anstoßen wollte, dass Juden, russischen Juden darüber nachdenken, wie sie sich politisch verhalten sollen.
Also eine erstmal humoristische Geschichte mit einem durchaus bitteren Kern.
Absolut.
Ja. Abramowitsch, der nannte sich auch Mendele Moichashvorim, das heißt so viel wie Mendele der Buchhändler. Und unter diesem Namen und als solcher hat er seine Bücher auch immer mit einem gewitzten Vorwort ausgestattet, auch diesen Roman Die Reisen Benjamins des Dritten. Warum hatte sich Abramowitsch dieses Pseudonym denn eigentlich zugelegt?
Ja, das ist eine sehr komplexe Frage, also kann ich jetzt nur ein bisschen vereinfacht beantworten. Also Abramowitsch brauchte eine Figur, die einerseits sehr gelehrt war, also die klassische Literatur kannte, weil er natürlich auch seine intellektuellen Kollegen in diesem Roman ansprechen wollte. Und andererseits muss es jemand sein, der das Volk kannte, der auch im Volk herumfuhr. Und Mendele, der Buchhändler, als Buchhändler ist natürlich immer unterwegs. Damals gab es ja keine richtigen Buchläden, sondern man fuhr mit Pferd und Wagen durch die Lande und verkaufte eben diese Bücher. Und er verkauft als diese Gestalt diese Bücher in den Dörfern, also Gebetbücher und Torahbücher und solche Dinge. Und man erzählt ihm in diesen Dörfern, was so los ist, und man vertraut ihm auch ab und zu mal ein Manuskript an, damit er es druckt. Und dieser Mendele entwickelte sich für Abramowitsch, der ja in Odessa wohnte, zu einer idealen Mittlergestalt zwischen der provinziellen Welt und der ländlichen Ukraine, wo die Helden von Abramowitschs Romanen wohnten. Und Odessa, da wohnte Abramowitsch selbst, nämlich ab 1881. Und diese beiden Welten waren doch sehr weit voneinander weg. Aber diese Gestalt, Mendele, der Buchhändler, vermittelte zwischen diesen beiden Welten. Und diese Erzählergestalt, die diese Romane mit Vorworten eröffnet, sehr witzigen Vorworten auch öffnet, wurde ungemein populär. Und Abramowitsch akzeptierte dann sehr schnell, dass er als russisch sprechender, moderner Stadtbewohner für seine Leser emotional sehr viel weniger wichtig war als dieser skeptisch weise Mendele mit seinem alten Gaul vor dem Bücherkahn. Und die Leser brauchten diesen Mendele, und Abramowitsch wollte sie nicht enttäuschen und hat sich praktisch als städtischer Intellektueller dann hinter diesem Pseudonym versteckt und das akzeptiert, dass er nun einfach dieser Mendele war.
Ja, wenn man ihn heute bei Wikipedia sucht, den Sholem Yankev Abramowitsch, dann findet man ihn tatsächlich auch unter seinem Pseudonym. Mendele, der Buchhändler, so heißt auch ein umfangreiches Buch, das Sie 2014 im Harasowitz Verlag publiziert haben. Das ist eigentlich ein wissenschaftliches Werk, aber doch sehr anschaulich verfasst. Und es ist auch eine kleine Kulturgeschichte der jiddisch-ukrainischen Literatur im 19. Jahrhundert. In dieser Region lebte Abramowitsch damals ja und da wanderte er herum. Wie haben Sie dafür eigentlich recherchiert?
Also ich habe erstmal einfach alles gelesen, was es von und über Abramowitsch gibt. Also erst natürlich sein Werk, das sind 18 Bände und sehr, sehr viele Briefe. Darüber hinaus gibt es natürlich Berichte von Zeitgenossen über Abramowitsch. Die muss man halt finden, und daraus habe ich dann eben meine Biografie gewoben.
Und seine Literatur, die Sie gelesen haben, die haben Sie auf Jiddisch gelesen? Wo findet man denn heutzutage noch also ältere und auch neuere jiddische Literatur? Also gibt es da zum Beispiel bei Ihnen in den USA Archive, Bibliotheken, Buchhandlungen? Wie kommen Sie an die Bücher?
Also alle großen Universitätsbibliotheken, also auch in Deutschland, haben natürlich jiddische Bücher. Man kann dahin und die sich ausleihen. In Amerika ist es allerdings so, wenn man selber eine Bibliothek erwerben möchte und auch jiddische Bücher besitzen möchte, dann kann man das online natürlich antiquarisch kaufen. Ich habe selbst so 2010, also vor ungefähr 10 Jahren, angefangen, eine jiddische Bibliothek aufzubauen. Das habe ich meist über eBay gemacht. Und ich besitze jetzt etwa 3000 Bände. Inzwischen ist der Markt etwas leer gefischt, ist ja klar, weil solche Dinge nicht mehr nachgedruckt werden. Die beste Möglichkeit, allerdings sehr schnell und auch umsonst an jiddische Bücher zu kommen, ist das digitale Archiv des jiddischen Bücherzentrums. Also das ist auf Englisch das Yiddish Book Center, und das ist in Amherst, Massachusetts. Und wenn man da aufs Internet geht und man gibt ein Steven Spielberg Digital Yiddish Library, also Steven Spielberg Digital Yiddish Library, dann kommt man dahin und da gibt es 12.000 jiddische Bücher, die sind digitalisiert und die kann man lesen und sich runterladen. Also es gibt eine riesige jiddische Literatur und die ist auch jedem zugänglich. Allerdings muss man natürlich die hebräischen Buchstaben lesen können, da Jiddisch natürlich in hebräischen Buchstaben geschrieben wird. Aber das dürfte ja kein Problem sein, 22 Buchstaben zu lernen.
Genau, ein sehr überschaubares Alphabet, so wie das unsere auch.
Ja, klar.
Es ist sehr wenig jiddische Literatur ins Deutsche übersetzt. Also ich glaube nur ein kleiner Teil von 2% oder so. Man muss also, wenn man sich mit jiddischer Literatur wirklich vertieft befassen will, muss man Jiddisch auch wirklich lesen können. Wo findet denn aktuell die maßgebliche Forschung zur jiddischen Literatur statt? Ist das in den USA oder ist das in Israel? Ist das noch in Osteuropa?
Also jiddische Studien sind ja schon relativ lange ein etabliertes akademisches Forschungsgebiet. Es gibt in Deutschland 2 Lehrstühle, dezidiert für jiddische Literatur und Kultur. Einer in Trier und einer in Düsseldorf. Es gibt in Potsdam gelegentlich Veranstaltungen zur jiddischen Sprache. In Israel und in Amerika ist natürlich die Forschung sehr viel größer, sehr viel verbreiteter. In Deutschland ist die Forschung relativ historisch ausgerichtet und in Amerika relativ radikal und zeitgenössisch ausgerichtet, weil Jiddisch dort auch eine größere Präsenz, starke kulturelle Präsenz hat und viele Juden natürlich persönliche Verbindungen haben. Also in Deutschland, wo die jüdische Präsenz etwas weniger stark ausgebreitet ist und Jiddisch auch keine so große Rolle spielte im 20. Jahrhundert, ist die Forschung stark historisch, stark germanistisch ausgerichtet. Und das ist in Amerika natürlich ganz anders. Also da gibt es relativ wenig Verbindungen. Es gibt natürlich sehr viel ins Deutsche übersetzt worden. Sie haben erwähnt 2%, vielleicht sind es jetzt inzwischen auch 3% der jüdischen Literatur sind übersetzt worden. Man kann auf Deutsch doch relativ gut auch einen Zugang zur jüdischen Sprache finden. Die großen Klassiker wurden übersetzt, Mendele, Sholem Aleichem, Yitzchok Leib Peretz, Sholem Asch, Josef Opatoshu, David Bergelson, die sind alle relativ gut im Deutschen präsent. Und da kann man einfach erstmal auch anfangen, diese Autoren zu lesen in deutscher Sprache.
Ja, es gibt einige Übersetzer aus dem Jiddischen. Sie sind da nicht die Einzige. Trotzdem finde ich, dass Ihre Werke jetzt auch gerade in den letzten Jahren wirklich eine Tür aufstoßen zur jiddischen Literatur. Also für mich persönlich auf jeden Fall. Trotzdem, es gibt zum Beispiel Alexander Eliasberg, es gibt Paul Badde, Armin Either, Sophie Lichtenstein, Sigrid Beisel, um nur einige Jiddisch-Übersetzer zu nennen. Mein Eindruck ist, da kommt literarisch in den letzten Jahren was in Bewegung. Sehen Sie das auch so?
Das Problem ist eigentlich nicht die Verfügbarkeit von Übersetzern. Es gibt jetzt inzwischen sehr, sehr viele, sehr gut ausgebildete Übersetzer, auch sehr junge Leute. Sophia Lichtenstein haben Sie gerade erwähnt, etablierte Autoren, Übersetzerinnen wie Sigrid Beisel. Man könnte hier auch noch den 2016 verstorbenen Hubert Witt nennen, der in der DDR arbeitete, war Lektor beim Reklamverlag dort und hat sehr, sehr gute Übersetzungen aus dem Jiddischen gemacht. Das Problem ist die Bereitschaft von Verlagen, jiddische Autoren zu drucken. Ich hatte mit den Reisen Benjamins des Dritten wahnsinniges Glück. Ich bin über den Romancier Karl-Heinz Ott an den Hansa Verlag geraten und da gibt es diese wunderbare Reihe klassischer Neuübersetzungen und da passte dieser Roman von Abramowitsch eben sehr gut rein. Und da steht er jetzt eben in der Gesellschaft von Cervantes und Flaubert und Zola und Turgenev und Josef Conrad und fühlt sich da sehr wohl. Man muss ja auch einen Kontext für jiddische Autoren finden. Man möchte ja nicht nur, dass jiddische Literatur in irgendeiner Ecke wahrgenommen wird, sondern sie soll zentral. Es ist eine ganz großartige Literatur, die das Recht hat und berechtigt ist und literarisch berechtigt ist, neben der russischen Literatur zu stehen und neben der französischen Literatur zu stehen. Und diese Möglichkeit hatte ich dann eben mit der Publikation der Reisen Benjamins des Dritten. Aufnahmebereit war und ist auch die von Hans Magnus Enzensberger gegründete andere Bibliothek. Da durfte ich jetzt eben gerade im Dezember 2020 2 lange Erzählungen von Chaim Grade veröffentlichen.
Ja, Chaim Grade, das Buch heißt Von Frauen und Rabbinern. Wir haben es am Freitag auch in der Lesenswertkritik besprochen. Es gab eine Kritik von Christoph Schmelzle. Diese Kritik kann man auch auf unserer Homepage natürlich noch nachhören. Also, Von Frauen und Rabbinern heißt der Band. Der ist auch wirklich ausnehmend schön gedruckt in Schwarz-Weiß und in einem Orangeton. Und es sind eben 2 lange Erzählungen von Chaim Grade drin, die in jüdischen Gemeinschaften in Litauen spielen, im rabbinischen Milieu in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Was zog Sie denn zu Chaim Grade?
Also erstmal ist Chaim Grade im Jiddischen ein ganz großartiger Stilist und er ist auch, das war für mich das Faszinierende, einer der ganz wenigen jiddischen Schriftsteller, der auch die religiöse Welt sehr gut kannte. Er lernte 9 Jahre lang in einer Talmud-Hochschule und verließ die religiöse Welt erst 1933, also er ist 1910 geboren, weil er Dichter werden wollte, ein jiddischer Dichter werden wollte. Und in seinem Werk beschreibt er die Konflikte des religiösen Judentums, insbesondere das Problem der Strenge. Wie streng muss man sein, um eine Gruppe, also um die Juden zusammenzuhalten? Und was konstituiert eigentlich eine Gruppe, eine soziale Gruppe, eine religiöse Gemeinschaft? Und das sind auch Fragen, mit denen wir es heute jeden Tag zu tun haben. Wenn Sie ein Land oder eine bestimmte Art von Gesellschaft wollen, brauchen Sie Grenzen und Sie brauchen Regeln. Und darum geht es auch im Judentum. Wie streng muss man sein? Wie stark muss man auf die Einhaltung der Gesetze beharren, um die jüdische Gemeinschaft im Exil in der Moderne zusammenzuhalten? Und das Zweite, was für mich bei Grade sehr faszinierend war, ist, dass er ein ungemein raffinierter psychologischer Beobachter ist und einer der wenigen jüdischen Schriftsteller ist, die ja auch Frauengestalten auf ungemein kluge und subtile Weise entwickeln und darstellen kann. Und das hat mich gerade bei ihm sehr fasziniert.
Chaim Grade wirkte vor allen Dingen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also schon in der Moderne. Wie ist es denn heute mit dem Jiddischen? Wird heute noch viel Jiddisch gesprochen und geschrieben? Also der Staat Israel zum Beispiel, der hat sich ja gegen das Jiddische als Landessprache entschieden und für das Hebräische, also für die historische Sprache des Judentums. Ja, man denkt bei Jiddisch vielleicht noch so an orthodoxe Gemeinschaften in Brooklyn, wo die Sprache vielleicht überlebt hat. Aber ansonsten?
Ja, während der Corona-Krise haben wir jetzt festgestellt, dass sehr viele junge Leute aus aller Welt eigentlich Jiddisch lernen wollen. Natürlich, also ist klar, dass der Staat Israel sich für das Hebräische entschieden hat, weil, wie ich ja schon eingangs sagte, die großen Gründungsdokumente, Torah und natürlich dann die ganzen Gesetzeskodizes in hebräischer Sprache sind und man braucht, jedes Volk braucht eine Staatsverfassung und das Jiddische sich natürlich als dann als Verkehrssprache, Geschäftssprache in Osteuropa entwickelt hat. Heute sind es natürlich besonders die ultraorthodoxen Juden, die Hasidim und die Haredim, die Jiddisch in ihren Gemeinschaften sprechen, auch als Zeichen des Zusammenhalts, was ich auch schon eben angesprochen habe, das Problem in einer zentrifugalen und sehr modernen Welt, eine Gruppe zusammenzuhalten. Und hier gibt es dann eben die Sprache, die als Binde, als Glue, als Uhu sozusagen fungiert. Und was die Corona-Pandemie uns gezeigt hat, indem alle Kurse online und auf Zoom stattfinden, ist, dass sich die Zahl der Studenten, die in Jiddischkursen studieren, vervierfacht und verfünffacht hat. Und ich habe selbst solche Kurse mitgemacht, jetzt insgesamt 9, weil man da beim jüdischen Muttersprachlern studieren kann. Und ich sehe da, dass da ganz junge Leute, da sind vielleicht 50 Leute in so einem Kurs und die kommen aus aller Welt. Da gibt es Studenten, die aus Buenos Aires und aus St. Petersburg und aus Moskau und aus Deutschland und natürlich überall aus den Vereinigten Staaten. Und das ist eine ganz lebhafte, ganz lebendige, ganz junge Gruppe. Die Leute sind im Schnitt 30 Jahre alt.
Das sind ja gute Nachrichten. Susanne Klingenstein, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und wir sprachen über die Bücher Mendele, der Buchhändler von Susanne Klingenstein, Harassowitz Verlag. Sholem Yankev Abramowitschs Roman Die Reisen Benjamins des Dritten, Hansa. Und Chaim Grades zwei Erzählungen von Frauen und Rabbinern erschienen in der anderen Bibliothek. Sie finden dieses Gespräch auch noch einmal zum Nachhören auf unserer Homepage swr2.de und natürlich auch eine Liste der erwähnten Bücher plus zwei weitere Lesetipps von Susanne Klingenstein, zwei ganz hervorragende jiddische Familienromane. Viel Spaß beim Stöbern!